Zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol begrüßt Sie heute ganz herzlich Monika Barget. Heute haben wir einen Studiogast aus Weinheim, der mit uns über das Leben von Chiara Luce, der Seligen der Fokularbewegung, sprechen wird. Michael Leberle ist selbst Mitglied in der Fokularbewegung und kann uns heute aus erster Hand mehr über das außerordentliche Leben dieser großen Person der Kirchengeschichte berichten. Lebensgeschichten von Seligen und Heiligen sind für Christen aller Jahrhunderte Vorbild und Quelle der Hoffnung. Ihr Leben zeigt uns, dass der Glaube Menschen verändert und dass selbst Ungebildete und Kranke durch Christus über sich hinauswachsen und am Aufbau der Kirche mitwirken können. Dabei sind die Heiligen und Seligen nicht nur lebenserfahrene, ältere Menschen, sondern oft auch Jugendliche, die durch ihre menschliche Reife in frühen Jahren beeindrucken. Keine Heilige und Selige steht dabei der Jugend von heute vielleicht so nah wie Chiara Luce Bardano, über die wir heute sprechen werden. 2010 wurde sie 20 Jahre nach ihrem Tod selig gesprochen. Als sie 1990 starb, war sie kaum 19 Jahre alt und ein lebensfrohes, sportliches Mädchen, das Ärztin oder Stewardess werden wollte. Keinesfalls muss man also weltfern, ernst und zurückgezogen sein, um Gott zu finden und mit ihm zu leben. Wie es Chiara Luce Bardano gelungen ist, in ihrem jungen Leben eine große Zeugin für Christus zu sein, das wollen wir heute in der Sendung mit Michael Leberle herausfinden. Wir freuen uns, dass Herr Leberle heute zu uns gekommen ist und uns auch eine spannende DVD über den Weg Chiara Luces vorstellen wird. Grüß Gott, Herr Leberle, willkommen bei Radio Horeb.
Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen in dieser Sendung etwas von der Fokularbewegung, etwas von meinem Leben und insbesondere vom Leben von Chiara Luce weitergeben kann.
Herr Leberle, die Fokularbewegung ist in Italien entstanden. Nicht alle Leute in Deutschland wissen, was das ist und wie man dort lebt. Wie kamen Sie zur Fokularbewegung und was machen Sie genau dort?
Das erzähle ich sehr gerne. Ich fange mal damit an, von der Fokularbewegung allgemein zu erzählen, um dann auch noch von mir persönlich zu erzählen. Die Fokularbewegung ist eine in 182 Ländern vertretene Gemeinschaft, die sich für Einheit und Geschwisterlichkeit einsetzt. Die Gründerin ist Chiara Lubich. Wir sind während des Zweiten Weltkriegs in Trient entstanden. Der Krieg war dabei, alles zu zerstören. Häuser, Menschen, Hoffnungen und brachte im Gegenzug nichts als Angst, Armut, Hass und Tod. Für Chiara und ihre Freundinnen brach eine Welt zusammen. All ihre Träume, all ihre Ideale wurden unter Trümmern begraben. Und da fragten sie sich, gibt es etwas, das keine Bombe zerstören kann? Und sie fanden die Antwort in Gott. Sie entdeckten in Gott ihr Ideal. Sie entdeckten, dass Gott Liebe ist. Und sie erfuhren, dass diese Liebe ganz persönlich ist. Gott liebt mich unendlich, in allem. Und sie sagten es weiter. Gott liebt dich unendlich. Gott liebt uns grenzenlos. Das hat den Menschen wieder Hoffnung und Kraft gegeben. Und so ist es auch heute. Das ist unser Ideal. Gott, der die Liebe ist. Und diese Liebe wollen wir durch Wort und Tat weitergeben. Doch was ist die Grundlage der Fokularbewegung? Es ist das Wort Gottes. Als während des Krieges die Bombenangriffe immer zahlreicher wurden, mussten Chiara und ihre Freundinnen Tag und Nacht in die Luftschutzbunker flüchten. Alles musste schnell gehen, wenn der Fliegeralarm kam, und sie konnten nicht viel mitnehmen, außer einem kleinen Büchlein, einem Evangelium. Im Bunker schlugen sie es dann an irgendeiner Stelle auf und begannen zu lesen. Diese Worte, die sie schon so oft gehört hatten, schienen ihnen völlig neu. So, als würde ein Licht ihnen neuen Sinn geben. An einem bestimmten Moment lasen sie im Johannesevangelium im 17. Kapitel das Abschiedsgebet Jesu. Und sie verstanden, dass diese Bitte von Jesus an seinen und unseren Vater im Himmel, nämlich alle sollen eins sein, ihr Lebensziel werden sollte. Sie verstanden, dass sie geboren waren, um für die Einheit aller Menschen zu leben. Im Evangelium entdeckte Chiara und ihre ersten Freundinnen auch den Weg, der zur Einheit führt. Es ist die Liebe, wie sie im Evangelium beschrieben ist. Zum Beispiel in Matthäus 22, Vers 39, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder wie es an verschiedenen anderen Stellen heißt, liebt einander. Und das haben sie dann gleich konkret umgesetzt. Sie haben zum Beispiel gesehen, dass ihr Nächster, den es zu lieben gilt, eine alte Dame ist, die nicht mehr so gut laufen kann. Und so haben sie diese in den Luftschutzkeller begleitet. Oder eine Mutter mit ihren 5 kleinen Kindern, die fertig ist mit den Nerven, weil die Kinder nur noch schreien vor Angst. Also haben sie geholfen und nahmen die Kinder in den Arm, trösteten sie und begleiteten sie nach Hause. Und das passiert auch weiterhin, vor allem in unserem persönlichen Umfeld. Und dann sind wir mittlerweile im Bereich der Politik, der Wirtschaft, der Kunst, der Pädagogik und der Medien tätig. Wir arbeiten für die Einheit unter den Christen, die Verständigung unter den Religionen und unter Menschen aller Weltanschauungen. Weltweit gibt es 63 Schulungszentren und 35 Modellsiedlungen. Es gibt in der Fokularbewegung eine große Bandbreite von konkreten Initiativen im Bereich der Kinder und Jugendlichen, der Familien, in der Arbeit für ausgegrenzte und benachteiligte Menschen, in der Flüchtlingsarbeit, im ökumenischen und interreligiösen Miteinander. Persönlich lebe ich im Fokular. Das heißt, ich habe als junger Mensch den Ruf der Nachfolge Jesu vernommen, habe alles gelassen, um als Jünger Jesu ganz für die Einheit mit Gott und für die Einheit unter den Menschen zu leben. Was ist das Fokular? Das ist eine Gemeinschaft, in der wir versuchen, jederzeit so zu leben, dass Jesus in unserer Mitte leben kann. Nach dem Wort Jesu in Matthäus 18,20, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. In unserer Gemeinschaft in Weinheim sind wir zu 12. Jeder hat einen Beruf. 6 von uns sind verheiratet und leben in dem Haus, das sich Fokular nennt, und 6 sind verheiratet und gehören genauso mit in unsere Gemeinschaft.
Dankeschön, Herr Leberle. Chiara Luce Bardano, die Namensgenossin ihrer Gründerin Chiara Lubig, versuchte auch, aus dem Wort Gottes zu leben, und sie war geprägt von der karitativen Ausrichtung ihrer Gemeinschaft. Sie haben das Leben und Zeugnis von Chiara Luce Bardano nicht nur aus Büchern kennengelernt, sondern auch aus konkretem Kontakt mit Eltern und Freunden. Wie kam es denn dazu?
Ja, das hat sich wirklich ganz zufällig ergeben. Ich war mit einem Freund zusammen im Sommer 2008 im Urlaub in Ligurien, direkt am Meer. Unsere Gastgeber machten uns darauf aufmerksam, dass der Heimatort von Chiara Luce gleich in der Nähe ist. Ich wusste damals kaum etwas von Chiara Luce, doch wir sind dann einfach nach Sassello, ihrem Heimatort, gefahren, das nur circa 30 Kilometer vom Meer entfernt liegt. Als wir dort angekommen sind, gingen wir gleich in den Friedhof. Das Familiengrabhaus war leicht zu finden, da der Weg dorthin ganz ausgetreten war. Ich spürte dort sofort eine besondere Gnade, eine starke Einheit mit Gott. Wir beteten dann spontan miteinander das Vaterunser. Auch in den restlichen Tagen des Urlaubs zog es mich immer wieder nach Sassello zu Chiara Luce. Im nächsten Jahr machte ich dann mit einem anderen Freund am gleichen Ort Urlaub. So hatten wir die Gelegenheit, wieder nach Sassello zu fahren. Einmal saßen wir dann vor einer Bar und lasen in einem Buch über Chiara Luce, dass sie sich immer wieder in dieser Bar mit Freunden getroffen hat. Dort war auch die Rede von Giuliano, dem Barbesitzer. Als uns dann jemand bediente, fragte ich ihn, ob er denn Giuliano ist. Er strahlte und sagte ja. So kamen wir wunderbar ins Gespräch und er lud uns sofort zum Abendessen ein. Und das war dann so ein richtig schönes, ausgiebiges italienisches Essen. Ein andermal war ich mit einem Focolar aus Afrika in Sassello und fragte die Eltern von Chiara Luce, ob wir sie besuchen können. Sie freuten sich und sagten, dass sie sich mit uns zum Kaffee treffen und dann haben sie uns noch gebeten, bei einem Besuch von einer Gruppe von Jugendlichen dabei zu sein. Das haben wir dann auch gemacht. Nachdem sie von ihrem Leben mit ihrer Tochter erzählt haben, gingen alle in das Zimmer, in dem Chiara Luce die letzten Jahre ihres Lebens, sofern sie nicht im Krankenhaus war, verbracht hat. Und da war es beeindruckend zu sehen, wie bewegt die Jugendlichen waren. Und auch ich spüre dort immer wieder eine starke Gegenwart Gottes. Und so ging es weiter. Die letzten Jahre hatte ich jedes Jahr zweimal die Möglichkeit, mit Jugendlichen, Priestern oder Familien nach Sassello zu gehen und jedes Mal ereigneten sich wunderbare Dinge. Besonders der Kontakt zu den Eltern von Chiara Luce entwickelte sich weiter. Ich bin immer wieder angetan, mit welcher Liebe sie das Lebenszeugnis ihrer Tochter weitergeben. So ist mit Maria Teresa und Ruggiero mittlerweile eine sehr schöne Freundschaft entstanden und wir können wunderbar die Schmerzen und Freuden unseres Lebens miteinander teilen. Letztes Jahr war dann etwas Besonderes. Da haben wir die Eltern von Chiara Luce und zwei ihrer besten Freunde nach Deutschland eingeladen. Die Mutter, die beste Freundin von Chiara Luce und dessen Bruder konnten kommen und wohnten bei uns im Focolar. Das war wirklich eine besonders schöne Erfahrung. Super war auch, dass wir gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen des Katholikentags in Mannheim eine Veranstaltung in der Jugendkirche gestalteten. Davon hören wir ja später noch ein paar Abschnitte.
Herr Lieberle, Sie haben diese Veranstaltung in Mannheim nicht nur organisiert und begleitet, sondern Sie haben auch dafür gesorgt, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wurde von einem Fernsehteam und dass man jetzt die Veranstaltung mit den Zeugnissen der Eltern und Freunde von Chiara Luce auch auf DVD bekommen kann. Wie kamen Sie denn auf die Idee, diese Veranstaltung auch für Menschen, die jetzt nicht vor Ort sein konnten, zu dokumentieren?
Also das war wirklich sehr interessant. Wir haben zusammen im Vorbereitungsteam gesehen, es ist gut, wenn wir es einfach aufnehmen lassen. Wir haben noch nicht konkret vorgehabt, dass daraus eine DVD entsteht. Aber uns war es ein Anliegen, dass es auch für andere zugänglich wird, die eben nicht dabei sein konnten. Und als wir später die Aufnahme Leuten zugänglich machten, die gute Ahnung haben, ob es was sein kann, das man auch als DVD weitergeben kann, war klar, das ist wichtig, dass wir da eine DVD machen lassen und so ist es jetzt möglich, die ganze Veranstaltung und Interviews mit Jugendlichen auf der DVD anzuschauen.
Die Interviews mit den Jugendlichen auf der DVD sind sehr persönlich. Einige Mädchen berichten, dass sie zu Tränen gerührt waren, als sie das Lebenszeugnis von Chiara Luce Bardano dort auf dem Katholikentag gehört haben. Und wir freuen uns jetzt auch auf Ihren Bericht vom Leben von Chiara Luce, in dem sicherlich auch ja zum Vorschein kommt, was Ihnen persönlich an Chiara Luce besonders wichtig erscheint.
Ja, um die Lebensgeschichte von Chiara Luce zu erzählen, lade ich Sie jetzt auf eine Zeitreise ein paar Jahrzehnte zurück ein. Es war so, 11 Jahre haben Maria Teresa und Ruggiero Bardano aus Sassello in Italien auf ein Kind gewartet. Nach intensivem Gebet erfüllt sich der Wunsch. Im Jahr 1971 wird ihre Tochter Chiara geboren. Schon im frühen Kindesalter erzählt die Mutter ihrer Tochter Episoden aus dem Leben Jesu. Eines Tages wird Chiara gebeten, den Tisch abzuräumen. Doch sie hatte keine Lust und geht in ihr Zimmer. Nach kurzer Zeit kommt sie zurück und fragt, Mama, wie war noch die Geschichte aus dem Evangelium von einem Vater, der seine Söhne bat, in die Weinberge zu gehen? Einer sagte ja, ging aber nicht. Und der andere sagte nein, ging dann aber doch. Gib mir die Schürze. und sie fängt an abzuräumen. Später lernt Chiara Luce die Jen kennen, die Kinder und Jugendlichen der Focolare-Bewegung. Jen ist dabei die Abkürzung von New Generation, von neuer Generation. Als 14-Jährige entdeckt sie während eines Jugendtreffens das Evangelium in einem neuen Licht. Danach schreibt sie einen Brief. Und sie schreibt darin: Ich habe verstanden, dass ich keine authentische Christin war, weil ich das Evangelium nicht wirklich ernsthaft liebte. Nun möchte ich aus diesem wunderbaren Buch den Mittelpunkt meines Lebens machen. Ich möchte und kann keine Analphabetin einer so außergewöhnlichen Botschaft bleiben. Soweit das Zitat. Und dieses Leben teilt Chiara Luce mit Gleichaltrigen und ist mit Begeisterung in einer Jugendgruppe der Jen, einem Jen-Team, dabei. In der Schule und bei ihren Freunden ist sie sehr beliebt. Sie mag die Natur und den Sport, Schwimmen, Skifahren, Tennis spielen und Rollschuhfahren. Sie hört gerne Musik und lernt Klavier. Gleichzeitig hilft Chiara vielen Menschen, die in ihrer unmittelbaren Umgebung leben. Ebenso engagiert sie sich für einen Freund, der in Afrika Menschen hilft, die unter der Armut leiden. Ihm schenkt sie ihre Ersparnisse für ein Kinderprojekt. Mit knapp 17 Jahren beginnt für Chiara ein neuer Lebensabschnitt. Während eines Tennisspiels durchfährt ein so stechender Schmerz ihre Schulter, dass ihr der Schläger aus der Hand fällt. Nach langen Untersuchungen erfährt sie die schockierende Diagnose: Knochenkrebs. Trotz aller Therapien verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand immer mehr. Nach einer schweren Operation sind ihre ersten Worte: Warum, Jesus? Und kurz darauf: Jesus, wenn du es willst, will ich es auch. Etwas später erfährt sie während eines Krankenhausaufenthaltes vom Arzt, dass ihre Krankheit unheilbar ist. Kurz darauf kehrt sie nach Hause zurück. Ihre Mutter will sie auf die Diagnose ansprechen. Doch Chiara erwidert ihr: Mama, jetzt nicht. Und sie wirft sich auf ihr Bett. Nach 25 Minuten absoluter Stille wendet sie sich strahlend ihrer Mutter zu. Sie hat ihr bedingungsloses Ja zum Willen Gottes gegeben, und das zieht sie nicht mehr zurück. Die Kraft, ihre Krankheit und die Schmerzen zu bewältigen, erhält sie in dieser Zeit durch die Worte des Evangeliums und durch den Empfang der Eucharistie. Die Liebe und die Gegenwart der Eltern und vieler Freunde sind ihr eine besondere Hilfe. So sagte sie nach dem gemeinsamen Lesen eines geistlichen Impulses von Chiara Lubich und nach einem persönlichen Austausch: Wenn wir so vereint sind, mit Jesus in unserer Mitte, dann sind wir die glücklichste Familie der Welt. Chiara Lubich, die Gründerin der Focolare-Bewegung, hält zu Chiara Badano während ihrer Krankheit einen regen Briefkontakt. Nachdem sie von der endgültigen Diagnose hört, schreibt sie ihr umgehend einen Brief. Hab keine Angst, Chiara, Jesus in jedem Augenblick Ja zu sagen. Er wird dir die Kraft geben, sei gewiss. Auch ich bete dafür und bin immer mit dir. Gott liebt dich sehr und will die Tiefen deiner Seele durchdringen und dir tropfenweise Erfahrungen des Himmels schenken. Seit der Krankheit nennt Chiara Lubich die 17-jährige Schülerin Chiara Luce. Luce ist das italienische Wort für Licht. Zu ihren Freunden hält sie bis zuletzt intensiven Kontakt. Sie kann sich noch von allen persönlich verabschieden, obwohl sie kaum Kräfte hat. Am Nachmittag des 6. Oktober 1990 gibt Chiara Luce ihrer Mutter ein Zeichen, zu ihr ans Bett zu kommen. Sie zersaust mit ihrer Hand die Haare der Mutter und mit großer Anstrengung sagt sie: Mama, ciao. Sei glücklich, denn ich bin es. Das sind ihre letzten Worte. Jetzt können wir nach diesem Lebensbild von Chiara Luce ein Lied hören, das die Jen vor ein paar Jahren gemacht haben für Chiara Luce. Das Lied hat den Titel Luce, Into the Light, und nimmt eben Bezug auf ihren Beinamen Licht.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Gerade eben haben wir das Lied Luce, Licht gehört, gesungen von der Chen-Bewegung aus Italien für Chiara Luce Bardano, die Selige der Focolare-Bewegung. Heute ist zu diesem Thema, zum Lebensweg von Chiara Luce Bardano, Michael Leberle aus Weinheim in der Sendung zu Gast. Er ist selbst Mitglied in der Focolare-Bewegung und hatte die besondere Ehre, auch Eltern und Freunde von Chiara Luce Bardano kennenzulernen.
Ja, eine besondere Charakteristik im Leben von Chiara Luce ist ja, dass sie das Wort Gottes gelebt hat. Und dazu möchte ich jetzt ein konkretes Beispiel erzählen. Chiara blieb ja in der Schule im vierten Jahr auf dem Gymnasium sitzen. Das war ein großer Schmerz für sie. Es war offensichtlich, dass die Lehrerin Chiara Luce nicht leiden konnte. Ihre Mitschüler fanden das sehr ungerecht und wollten der Lehrerin einen Streich spielen. Doch Chiara hat das verhindert, weil sie einfach weiterleben wollte. So hat sie nach dem Schuljahr die ihr anvertrauten Kinder, die sogenannten Gen 4, zu ihrem internationalen Kongress nach Rom begleitet. Und die Lehrerin, die Chiara sitzen ließ, kam zur Seligsprechung. Maria Teresa, die Mutter von Chiara Luce, erzählte mir, dass sie ganz erstaunt war, sie zu sehen. Die ehemalige Lehrerin grüßte Maria Teresa mit den Worten: Ich habe ihre Tochter damals sitzen gelassen und habe erst nach ihr verstanden, was hinter dem wunderbaren Leben ihrer Tochter steckt. Chiara Luce hat auch ein persönliches Wort des Lebens von Chiara Lubich bekommen. Es ist aus Johannes 15,5. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Und ich finde, dass das sehr gut passt. Und ich merke immer wieder, wie Gott durch das Glaubenszeugnis von Chiara Luce weiterwirkt. Eine weitere entscheidende Charakteristik vom Leben von Chiara Luce ist ihre Beziehung zu Jesus, besonders zu Jesus am Kreuz. Dazu hat bei unserer Veranstaltung in Mannheim Franz Koriasko etwas gesagt, das wir jetzt gerne einspielen. Und zwar Franz Koriasko ist Autor von zwei Büchern über Chiara Luce und eben auch ein guter Freund von ihr.
Teresa hat jetzt schon ganz deutlich gesagt, dass Chiara in diesem Moment Ja gesagt hat, Gott ihr Ja gegeben hat. Aber jetzt muss man richtig verstehen, um welchen Gott ging es denn hier? Auf welchen Gott hat Chiara sich verlassen und in welchen Gott hatte Chiara sich ehrlich gesagt verliebt? Das hat sie vorher schon kurz angedeutet. Dieser Gekreuzigte, der dort am Kreuz hängt, kurz vor dem Tod, noch rausschreit diesen schrecklichen Satz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht war das der unschönste Gott, den man sich vorstellen kann. Das war kein ästhetischer Gott. Ein Gott, der keine Antworten gibt, sondern Fragen stellt. Und wie keine Antwort zu bekommen scheint. Ein Gott, der zu nichts reduziert ist, der den Sinn seiner Botschaft, seiner Message hier auf Erden verloren hatte. Der wusste nicht, dass dann hinterher die Auferstehung bevorstehen würde. Das war ein Gott, der vernichtet war, der am Ende war. Ein Gott, würde ich fast sagen, der Agnostiker war, wenn nicht sogar Atheist. All diese Adjektive, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob, euch das, ob ihr das versteht, die finde ich oft in mir, manchmal abends, bevor ich einschlafe, weil ich den Eindruck habe, ich habe viele Fehler gemacht, ich fühle mich unverstanden von irgendjemandem oder ich bin allein. Und ich könnte jetzt noch viele Dinge aufzählen, viele Adjektive benutzen, die ihr und ich schon erlebt haben. Chiara Luce hatte sich in diesen Gott verliebt. Vor ihr hatte schon Chiara Lubich das Gewicht dieses Gottes erkannt, der in die Geschichte der Menschheit wie hineingebrochen ist, der alles verdreht hat, alles umgekehrt hat, wo das Mehr wenig wird und das Wenig mehr. Ein Gott, der vielleicht auch für jemanden verständlich wird, der wie ich ist und keinen Glauben hat. Ein Gott, der so in Angst gefangen ist, dass er nur in diesem dritten Jahrtausend, dass wir nur in diesem dritten Jahrtausend wirklich verstehen können, was das bedeutet. Denn vielleicht nie wie jetzt hat der Mensch diese Ängste in sich. Und ich habe mich gefragt, warum in einem so wichtigen, entscheidenden Moment der Leiden, des Leidens Jesu, warum ist dieser Moment in keinem Kreuzweg abgebildet? Warum gibt es keine Kirche auf Erden, zumindest ich kenne keine, die dieser Verlassenheit, diesem Moment der Verlassenheit gewidmet ist? Und als ich dabei war, dieses Buch zu schreiben über Chiara Luce, da fielen mir ganz viele Szenen ein. Und einige habe ich noch sehr bildlich vor mir. Zum Beispiel, als ich in Argentinien war, kam ich in ein Zentrum, das nennt sich die Perle. Da haben die Argentinier die Gefangenen gehaltenen, die Dissidenten, bevor sie dann umgebracht wurden. Und auf diesem Tisch, diesem steinernen Tisch, der extra gemacht war, dass das Blut gut abfließen konnte bei den Folterungen, bei den Ermordungen, angesichts dieses Tisches, da fiel mir das wieder ein. Auch das ist eine Kathedrale von diesem Gott, der sich verlassen von allen gefühlt hat. Und viele ähnliche Bilder kamen mir. Die großen Boote der Flüchtlinge, die aus Nordafrika nach Europa kommen und nichts mehr haben. Die Abteilung der Onkologie in einem Krankenhaus. Ein brasilianisches Elendsviertel. Das sind für mich die Kathedralen dieses verlassenen Gottes. Oder auch viele kleine Kirchen, die wir in uns tragen, jedes Mal, wenn wir uns nicht verstanden fühlen, wenn wir Angst haben. Chiara zum Beispiel ist in der Schule sitzen geblieben. Auch dieses Sitzenbleiben in der Kirche, dieses eine Klasse nicht schaffen, auch das war so ein Moment. Ich glaube, dass Chiara Luce ist eine Schwester für mich, aber es könnte eine Schwester von jedem von uns sein, egal ob ihr glaubt oder nicht, ob ihr Christen seid oder nicht. Denn dieser Gott, in den Chiara sich verliebt hat, das ist kein Gott, der nur den Christen gehört. Das ist ein Gott, der der ganzen Menschheit gehört, denn er trägt in sich all unsere Wunden.
Auf dem Katholikentag in Mannheim sprach Franz Koriasko, ein Weggefährte von Chiara Luce Bardano, über die große Liebe der Seligen zu Christus am Kreuz. Herr Leberle, Sie haben eben schon erzählt, dass Franz Koriasko Buchautor ist. Außerdem ist er Agnostiker. Das heißt, er gehört keiner Kirche an und hatte anfangs auch gar keinen Respekt vor Chiara, die für ihn nur die beste Freundin seiner Schwester gewesen ist. Umso mehr beeindruckt ist jetzt, wie sehr Christus am Kreuz ihn doch berührt hat und wie viel Mut er aufbringt, auch nach Deutschland zu fahren und dort vor katholischen Jugendlichen über seine Erlebnisse zu sprechen. Das hat sie sicherlich doch auch ganz besonders bewegt, dass er bereit ist, Zeugnis für den Glauben zu geben, auch wenn er selber kein Katholik ist.
Ja, das war ist sicherlich eine große Überraschung. Und da mag ich, dass Chiara Luce eben wirklich für alle Leute da ist, dass sie allen Leuten Licht gibt, egal welcher Konfession, egal welcher Weltanschauung und auch Religion. Und ich mag es schon auch, dass Chiara eben dieses Licht besonders schon aus ihrer Beziehung zu Jesus genommen hat, also besonders zu Jesus am Kreuz. Sie fühlte sich so richtig von seiner Liebe gepackt. In einem Brief am 19.07.90 an Chiara Lubich schreibt sie: Ich fühle mich so klein und der Weg, den ich zurücklegen muss, ist so beschwerlich. Oft fühle ich mich erstickt vom Schmerz. Aber es ist Jesus, der Bräutigam, der zu mir kommt, nicht wahr? Ja, auch ich wiederhole mit dir, wenn du es willst, Jesus, will ich es auch. Und sie grüßt am Ende des Briefes mit den Worten: Eins in Jesus, dem Gekreuzigten und Verlassenen. Chiara Lucci hat in ihrem Zimmer ein Foto von Jesus, das Jesus in dem Augenblick abbildet, als er schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erst hatte Chiara das Bild auf ihrem Nachtschränkchen stehen, dann hat sie es so hinstellen lassen, dass sie es immer sehen konnte, damit sie immer im Kontakt mit Jesus sein konnte. Als ich letztes Jahr öfters die Gelegenheit hatte, im Zimmer von Chiara Lucci zu sein, um zu beten, habe ich starke Momente der Einheit mit Gott erfahren. An einem bestimmten Moment, als ich das Foto von Chiara Lucci und das Foto von Jesus in seiner Verlassenheit anschaute, kam mir spontan ein Gebet. Dieses Gebet möchte ich hier weitergeben. Es begleitet mich seither Tag für Tag. Also jetzt möchte ich dieses Gebet sprechen. Jesus, reinige mich. Jesus, erleuchte mich. Jesus, verwandle mich. Jesus, erfülle mich. Jesus, heilige mich. Und im zweiten Teil weitet sich das Gebet auf uns alle. Jesus, reinige uns. Jesus, erleuchte uns. Jesus, verwandle uns. Jesus, erfülle uns. Jesus, heilige uns. Im dritten Teil weitet sich das Gebet auf die ganze Menschheit. Jesus, reinige die ganze Menschheit. Jesus, erleuchte die ganze Menschheit. Jesus, verwandle die ganze Menschheit. Jesus, erfülle die ganze Menschheit. Jesus, heilige die ganze Menschheit. Amen. Dieses Gebet empfinde ich als ein großes Geschenk und ich habe den Eindruck, dass wir dieses Gebet gerade der Einheit von Chiara Lucci mit Jesus dem Gekreuzigten und Verlassenen zu verdanken haben. Eine weitere Charakteristik aus dem Leben von Chiara Lucci ist ja, dass sie insbesondere ihr Leben für die Jugendlichen gegeben hat. Und da lassen wir jetzt am besten ihre Mutter zu Wort kommen, die das beschreibt.
Chiara, bevor sie gestorben ist, hat gefragt: Mama, wer ist da draußen noch? Und dann habe ich gesagt: Du, da draußen stehen ganz viele Leute. Warum fragst du? Weil ich mich gern verabschieden möchte. Du, das geht nicht, du hast Sauerstoff, du kannst jetzt nicht mit den Leuten reden. Und dann hat sie gesagt: Doch, mach die Tür auf. Ich nehme die Sauerstoffmaske runter. Und das hat sie dann getan. Nachdem sie dann viele Leute an sich hat vorbeiziehen lassen und sich verabschiedet hat, dann hat sie gesagt: Mama, sind denn keine Jugendlichen da? Dann habe ich gesagt: Doch, da sind noch viele. Ja, dann lass die rein, hol die rein. Und dann, als sie sich auch von allen Jugendlichen da draußen verabschiedet hatte, da habe ich sie angeschaut vom Bettende aus und habe ich gesagt: Chiara, du hast jetzt wirklich jeden Einzelnen geliebt, du hast jeden Einzelnen verabschiedet bis zur letzten Minute. Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt: Ja, Mama, ich habe nichts mehr. Siehst du, ich habe nichts mehr, aber ich habe immer noch ein Herz und mit diesem Herz kann ich immer noch lieben. Und dann habe ich ihr gesagt: Du hast aber wirklich für jeden Zeit gehabt, du hast dich jedem ganz intensiv gewidmet, aber ich hatte das Gefühl, die Jugendlichen hast du auf ganz besondere Weise verabschiedet. Und dann schaut sie mich an und sagt: Ja, die Jugendlichen, Das sind die sind die Zukunft. Ich möchte ihnen wie eine Art Fackel übergeben. Ich kann nicht mehr laufen. Aber wie bei den Olympischen Spielen, da ist es doch so, dass einer läuft mit der Fackel in der Hand und dann in einem bestimmten Moment bleibt er stehen und übergibt diese Fackel dem nächsten Läufer. Und diese Jugendlichen haben nur ein einziges Leben. Das sollten sie gut einsetzen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die für uns alle gilt. Jugendlich oder weniger jugendlich wie vielleicht ich. Das Leben hat Chiara für die Jugendlichen geschenkt. Und deswegen bin ich heute so froh, dass ich hier bin. Mit Ruggero, mein Mann, sagen wir uns oft, das ist wie ihr Testament, das sie uns hinterlassen hat. Dass wir euch, den Jugendlichen, weitergeben möchten. Dass ihr weiterlauft mit dieser Fackel in der Hand. Das wollte ich euch sagen. Danke.
Ja, soweit Maria Theresa von ihrem Beitrag beim Katholikentag in Mannheim. Und wir merken auch immer wieder, wie sehr gerade das Leben von Chiara Luce bei Jugendlichen vieles bewirkt. Zum Beispiel, wenn der Film eingesetzt wird bei Firmlingen, da finden viele Jugendliche ihre Beziehung zu Gott, zu Jesus. Und jetzt auch beim Weltjugendtag in Brasilien dieses Jahr ist Chiara Luce einer der Patroninnen für den Weltjugendtag. Und wird das Leben von Chiara Luce auch an viele Jugendliche weitergegeben. Jetzt möchten wir, bevor wir Sie als Hörer zu Wort kommen lassen möchten, noch ein Lied einspielen, das anlässlich der Seligsprechung von Chiara Luce gespielt wurde, von Jen. Das heißt Places Me in Paradise, wo eben zum Ausdruck kommt, wie Chiara Luce uns auch den Weg zum Paradies öffnen möchte.
Ja, danke schön, Herr Leberle. Wir sprechen heute über das Lebenszeugnis von Chiara Luce Bardano, der jungen Seligen der Focolare-Bewegung. Michael Leberle aus der Focolare-Bewegung kennt Chiara Luce Bardano nicht nur aus Büchern, sondern aus ganz persönlichem Kontakt zu den Eltern und zu Freunden, die Chiara Luce in ihren letzten Stunden begleitet haben. Das beeindruckende Leben von Chiara Luce Bardano, die mit knapp 19 Jahren gestorben ist und 2010 selig gesprochen wurde, beschäftigt uns heute bei Radio Horeb und bei Radio Maria in der Sendung Spiritualität. Michael Leberle, selbst Mitglied in der Focolare-Bewegung, hat uns mehr erzählt über die spirituelle Kraft, die Chiara Luce in der Zeit ihrer schweren Krankheit getragen hat. Das Wort Gottes und die Liebe zu Jesus am Kreuz waren für sie in dieser Zeit eine wichtige Stütze und Motivation. Über das Leben von Chiara Luce Bardano hat Michael Leberle 2012 beim Katholikentag in Mannheim auch eine Veranstaltung für junge Christen ins Leben gerufen. Christliches Leben heute, Weg einer Jugendlichen, so hieß dieser Beitrag in der Jugendkirche. Zu Gast waren dort auch Freunde und die Eltern von Chiara Luce Bardano, die aus erster Hand über das Lebenszeugnis der jungen Seligen berichtet haben. Hier bei Radio Horeb kommen wir jetzt in die Runde mit den Hörerfragen. Herr Leberle, die erste Dame, die sich gemeldet hat, ist Frau Keller aus München. Sie hat ihre Frage hinterlegt. Sie sagte, sie war erschüttert von den letzten Worten an die Mutter, sei glücklich. Das hat die Hörerin an Papst Johannes Paul II. Erinnert, der ja mit ganz ähnlichen Worten der Hoffnung und Freude von den Menschen gegangen ist. Woher nehmen Menschen eigentlich diese unglaubliche Kraft, in der Stunde des Todes so fröhlich zu sein?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich kann hier nur eine Ahnung weitergeben. So wie ich Chiara Luce kennengelernt habe, ist es wirklich aus dieser tiefen Beziehung mit Jesus und auch aus dem gemeinsamen Teilen ihres Lebens mit ihren Eltern und mit ihren Freunden. Also der Vater von Chiara Luce sagte mir immer wieder, es war uns so, wie wenn wir auf einer Wolke getragen sind, also von einer Gnade umfangen sind, die man nicht mit menschlichen Worten beschreiben kann. Sicherlich haben sie den Schmerz auch gespürt und doch war die Gnade größer, so dass sie auch in diesen äußerst schmerzlichen Momenten sagen konnte, ich bin glücklich. Und auch uns zuspricht, sei glücklich. Also auch in ihrem letzten Wort nochmal ihre ganze Liebe auch zu ihrer Mutter zum Ausdruck bringt.
Dankeschön, Herr Leberle. Der nächste Anrufer ist jetzt Herr Rottenwörer. Er möchte gerne auf Sendung. Grüß Gott, Herr Rottenwörer.
Grüß Gott, Herr Leberle. Ich möchte Sie fragen, wie wir zu näheren Informationen über Chiara Luce kommen können.
Ja, vielen Dank, Herr Rottenwörer. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile einige Bücher zu Chiara Luce.
Wie wir zu näheren Informationen.
Also es gibt in deutscher Sprache zwei Bücher. Eines direkt des Lebenszeugnis, das Lebensbild von Chiara Luce und ein Buch, eben wo die Eltern von ihrem Leben mit ihrer Tochter erzählen. Beide Bücher sind im Verlag Neue Stadt erhältlich. Die Informationen dazu finden Sie übrigens auch auf der Homepage von Radio Horeb im Programm unter Informationen zu dieser Sendung. Da finden Sie den Link, wo auch eben auch zwei DVDs zu finden sind. Einmal eben die zur Veranstaltung in Mannheim und dann auch die eben zum Leben direkt von Chiara Luce. Und dann, was ich natürlich allen auch sehr empfehlen kann, ist nach Sassello zu gehen. Also die Orte eben speziell, die Familiengrabkapelle und wenn es möglich ist, auch in das Zimmer von Chiara Luce zu gehen und die Eltern zu begegnen, das ist natürlich was ganz Besonderes.
Dankeschön. Hilft Ihnen das weiter, Herr Rottenwörer?
Ja, vielen Dank. Danke.
Alles Gute. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ich habe auch im Internet nachgeschaut, Herr Leberle, ob es bei YouTube schon deutschsprachige Videos gibt, aber soweit sind wir offensichtlich noch nicht. Das meiste dort ist Italienisch, was bislang von der Focolarbewegung über Chiara Luce hochgeladen wurde. Oder kennen Sie da ein spezielles Video, das man vielleicht auch bei YouTube anschauen kann, gerade wenn man Menschen, die Chiara Luce noch nicht kennen, einfach kurz und knackig ihr Leben vorstellen möchte?
Ja, auf YouTube selbst ist tatsächlich das meiste von Chiara Luce auf Italienisch. Es gibt auch einiges in anderen Sprachen. Also Englisch ist auch ein gutes Lebensbild drin, auch Spanisch. Jetzt auf Deutsch ist tatsächlich bisher nur eine kurze Zusammenfassung von unserer DVD drin. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, um auch von Chiara Luce etwas zu erfahren. Es gibt zum Beispiel eine Homepage von der Uni Passau. Wenn Sie mal Gebet, Seligsprechung Chiara Luce eingeben im PC, da finden Sie dann auch diese Homepage, wo eben die Uni Passau religionspädagogisches Anleitungen jetzt in Bezug, wenn man sich eben mit Chiara Luce mit Jugendlichen auseinandersetzen möchte.
Ja, danke schön. Wie gesagt, alle Informationen dazu gibt es bei uns auch im Infofeld zu dieser Sendung auf www.horeb.org. Dort stellen wir Ihnen dann auch die Kontaktdaten von Herrn Leberle ein. Dann können Sie auch mit Herrn Leberle direkt Kontakt aufnehmen. Zum Schluss der Sendung darf ich jetzt noch eine Hörerin begrüßen. Frau Dörflinger, grüß Sie.
Grüß Gott, Herr Dörflinger. Ich hatte die Freude, an der Seligsprechung von Chiara Luce teilzunehmen. Es war für mich ein großes Erlebnis. Und es war in einer Kirche außerhalb, etwas außerhalb von Rom, die Vino d'Amore. Und wir saßen im Freien mit ungefähr 20.000 Menschen. Und mir war, als wäre ich zur Zeit Jesu an einem Ort, wo zwischen, wo der Himmel die Erde berührt. Und es war einfach zu spüren, dass hier ein Mensch, der ganz mit Gott gelebt hat, nahe ist, auch nach seinem Tod. Am Abend dieses Tages war ein Fest in der Audienzhalle und mit Zeugnissen von den Eltern, also in der Audienzhalle im Vatikan, mit Zeugnissen von den Eltern und von Freunden und Weggefährten von Chiara Luce. Und mir ist ein Wort unseres früheren Diözesanbischofs eingefallen, der einmal gesagt hat, es gibt nichts Lebendigeres als einen toten Heiligen. Ich danke ganz herzlich für diese wunderbare Sendung und möchte ja einfach Danke sagen.
Danke auch Ihnen, Frau Dörflinger. Alles Gute.
Ja, danke.
Ja, Herr Leberle, nichts ist besser als ein toter Heiliger. Das ist eine gute Zusammenfassung für das Leben von Chiara Luce, die ja viele Menschen gerade jetzt nach ihrem Tod erst so richtig bewegt und die überhaupt erst zu vielen Menschen jetzt einen Weg gefunden hat. Danke, dass Sie in der Sendung heute auch mit dabei waren und uns das Leben von Chiara Luce, aber eben auch die Zeugnisse Ihrer Eltern nahegebracht haben. Herr Leberle, ein Schlusswort noch von Ihnen. Was möchten Sie uns und unseren Hörern mit auf den Weg geben?
Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihr Zuhören und freue mich auch auf Rückmeldungen zu dieser Sendung. Und ich möchte Sie grüßen und verabschieden mit den Worten, mit der Chiara Luce ihre Mutter gegrüßt hat. Und ich denke, das hat schon universelle Bedeutung, weil eben Chiara und Jesus möchte, dass wir glücklich sind. Und ich wage immer wieder, dass das Chiara Luce für mich ein großes Beispiel ist, wie ich glücklich sein kann, egal wie die Umstände sind. Also so grüße ich Sie herzlich mit den Worten, seid glücklich, denn ich bin es. Und auf Wiederhören oder wie man auf Frieser Mundart sagt, Pfiat euch Gott.
Dankeschön, Herr Leberle. Liebe Hörer, wenn Ihnen die heutige Sendung gefallen hat, dann können Sie sie gerne noch einmal ab heute Nachmittag im Internet nachhören. Auf www.horeb.org finden Sie den Podcast und Download. Eine kostenlose CD können Sie bei Radio Horeb in Immenstadt bestellen. Die Telefonnummer für unseren Hörerservice ist 08323 9675 110. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 110. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Mit dem Lied I'll Always Be There, ebenfalls ein Lied der Focolarbewegung aus Italien, verabschieden wir uns von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.